Theo Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster.
Dr. Sascha Hinkel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Pius XII und die Juden am Seminar für mittlere und neuere Kirchengeschichte. Dr. Michael Pfister ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl des Seminars für mittlere und neuere Kirchengeschichte. Beide arbeiten und forschen zudem im Projekt Kritische Online-Edition zur Entstehung von heiligen Texten durch lehramtliche Entscheidungen der katholischen Kirche am hiesigen Exzellenzcluster Religion und Politik. Im Podcast stellen Sie einen Ausschnitt aus diesem Projekt vor.
Die Lehre von Pius XII. Darf um Gottes Willen nicht als eine Ermunterung zum Atomkrieg aufgefasst werden. Zitat Ende. Mit diesen Worten beschrieb der Jesuitenpater, Sozialethiker und Professor an der Päpstlichen Universität Gregoriana, Gustav Gundlach, auf einer Tagung in Würzburg im Februar 1959 die lehramtliche Position Pius XII. Zur drohenden atomaren Auseinandersetzung in den 1950er Jahren. Der Papst als Kriegstreiber? Was war vorgefallen, dass Pius XII., dessen Wahlspruch Opus Justitia Pax, der Friede ist das Werk der Gerechtigkeit, den Frieden zum zentralen Thema hatte, in eine derartige Richtung interpretiert werden konnte? Die Stimmung in den 1950er Jahren war aufgeheizt. Der Abwurf zweier US-amerikanischer Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945, das Wettrüsten in Ost und West, die Kriege in Indochina und Korea, die Debatte um die Wiederbewaffnung in der BRD, der Ungarnaufstand und die Stationierung von sowjetrussischen nuklearen Mittelstreckenraketen in der DDR führten der Weltöffentlichkeit die Gefahren eines Atomkriegs offen vor Augen. Angesichts der drohenden tödlichen Folgen für Millionen von Menschen und den gesamten Planeten stellte sich die Frage nach Sinn und ethischer Vertretbarkeit dieser Waffen und damit des modernen Krieges überhaupt neu. Nicht nur innerhalb des Katholizismus wurde engagiert diskutiert. Die Würzburger Tagung war nur ein Beitrag unter vielen zu dieser Debatte. Gundlach hielt die Auseinandersetzung für hinfällig. Schließlich hatte der Papst doch schon alles gesagt. Zitat: Sogar für den möglichen Fall, wo nur noch eine Manifestation der Majestät Gottes und seiner Ordnung als Erfolg bliebe, ist Pflicht und Recht zur Verteidigung allerhöchster Güter denkbar. Ja, wenn die Welt untergehen sollte dabei, dann wäre das auch kein Argument gegen unsere Argumentation. Zitat Ende. Aus Gundlachs Sicht schloss Pius XII. Keinesfalls einen atomaren Verteidigungskrieg gegen die kommunistische Bedrohung aus. Denn es ging um die Verteidigung der höchsten Güter, also der Religion, vor der Aggression des weltanschaulichen Gegners. Dabei war der Einsatz von Atomwaffen vertretbar, auch wenn dadurch die Erde vollständig verstrahlt und menschliches Leben darauf nicht mehr möglich wäre. Mit höchster Autorität habe der Papst hier Klarheit geschaffen, so Gundlach. Laut einem Tagungsbericht wies der Jesuit darauf hin, Zitat, dass es sich um eine Lehre des Papstes als Inhaber des höchsten Lehramts der Kirche handle. Zitat Ende. Unter Hinweis auf die innerkatholische Diskussion in Deutschland betonte er, dass es nicht angehe, sich unter Berufung auf die christliche Verantwortung gegen den Papst als Richter, gegen das ordentliche Lehramt also zu stellen und vorzugeben, man wisse in dieser oder in einer anderen Frage besser, was sittlich erlaubt sei oder nicht. Zitat Ende. Gundlachs Wortmeldung beendete aber keinesfalls die Debatte, sondern rief heftige Kritik hervor. Der junge katholische Staatsrechtler Ernst Wolfgang Böckenförde und der Philosoph Robert Spähmann widersprachen Gundlach deutlich. Wohlgemerkt, nicht dem Papst, sondern Gundlachs Interpretation, die, Zitat, in wesentlichen Punkten mit den Äußerungen Pius XII. Erwiesenermaßen nicht übereinstimmt, ihnen teilweise sogar direkt widerspricht. Zitat Ende. Pius XII. Äußerte sich in der Tat in mehreren Ansprachen zum Atomkrieg. Wir wollen heute fragen, was der Papst denn nun eigentlich lehrte. Welche Rolle spielt dabei die Lehre der katholischen Kirche vom gerechten Krieg? Gab es eine Weiterentwicklung der traditionellen Lehre? Warum trat gerade Gustav Gundlach als vehementer Erklärer dieser Lehre auf? Und in welcher Beziehung standen der Papst und der Jesuit eigentlich zueinander? Kann mithilfe neuer Quellen die Forschungsthese verifiziert werden, dass Gundlach zum Kreis deutscher Jesuiten wie Robert Leiber, Franz Hürth und Augustin Beer gehörte, die als Berater starken Einfluss auf Pius XII. Ausübten? Und reichte dieser Einfluss bis in die Formulierung der weltkirchlich verbindlichen, lehramtlichen Verkündigung des Papstes hinein? Wir werden in einem ersten Schritt nachzeichnen, was Pius XII. Zum Krieg im Allgemeinen und zum Atomkrieg im Besonderen lehrte. In einem zweiten Schritt werden wir die Genese der Weihnachtsansprache Pius XII. Aus dem Jahr 1955 zum Thema Krieg und Frieden analysieren. In einem abschließenden dritten Schritt werden wir die erzielten Ergebnisse zusammenfassen und in einem Ausblick fragen, welchen Beitrag neue Methoden der Digital Humanities für unsere Forschungsthese leisten können.
Beginnen wir mit der Lehre vom gerechten Krieg. Die Kriege des 20. Jahrhunderts stellten die traditionelle theologische Kriegsdeutung in Frage. Die alten Begründungsmuster von Augustinus und Thomas von Aquin zählen zum Kernbestand christlicher Ethik. Im Spannungsfeld zwischen Feindesliebe auf der einen und weltlichen Sachzwängen auf der anderen Seite setzte sich die Vorstellung durch, dass ein Krieg für Christen vertretbar war, wenn er ausschließlich um des Friedens willen geführt wurde. War die Schöpfungsordnung in Gefahr, konnte zu ihrer Wiederherstellung Krieg geführt werden. Dieser musste also aus einem gerechten Grund geführt werden. Zudem musste er ein gerechtes Ziel wie etwa die Selbstverteidigung verfolgen und von der legitimen Autorität, also dem Staat, erklärt werden. Außerdem mussten alle Möglichkeiten der friedlichen Beilegung des Konflikts erschöpft sein. Er durfte nicht gegen Gottes Gebote verstoßen, der Krieg musste also verhältnismäßig geführt werden. Die Lehre vom gerechten Krieg stellte deshalb zunächst eine Friedens- und Kriegsvermeidungsethik dar, wurde im Lauf der Geschichte aber allzu bereitwillig zur Kriegslegitimation genutzt. Bereits die Geschehnisse im Ersten Weltkrieg führten dazu, dass Benedikt XV. In seiner Friedensinitiative aus dem Jahr 1917 den Krieg als ein sinnloses Schlachten brandmarkte. Gehör fand der Papst freilich nicht. Pius XII. War noch unter dem bürgerlichen Namen Eugenio Pacelli als Unterhändler der päpstlichen Friedensinitiative des Jahres 1917 tätig gewesen. Später als Papst forderte Pius XII. Im Zweiten Weltkrieg immer wieder zum wahren christlichen Frieden auf. Schließlich verstand auch er sich als ein überparteilicher Friedensstifter in der Welt und kritisierte deshalb das ungeheure Zerstörungspotenzial von modernen und ab 1945 auch von Atomwaffen. In seiner Ansprache an den Internationalen Kongress für Strafrecht vom 3. Oktober 1953 bezeichnete Pius den modernen Krieg, der unvorstellbare Zerstörungen, Leid und Schrecken mit sich bringt und der nicht durch die unbedingte Notwendigkeit der Verteidigung gefordert ist, als ein Verbrechen. Dennoch betonte er, dass auch im Atomzeitalter keinem Staat das Recht auf Verteidigung vorenthalten werden kann. Nur zwei Wochen später präzisierte der Papst in seiner Ansprache an Militärmediziner, dass es jedoch kein absolutes Verteidigungsrecht gibt. Ich zitiere: Wenn die Schäden, die der Verteidigungskrieg nach sich zieht, unvergleichlich größer sind als die der geduldeten Ungerechtigkeit, kann man verpflichtet sein, die Ungerechtigkeit auf sich zu nehmen. Zitat Ende. Das gilt insbesondere für den Krieg mit atomaren, biologischen und chemischen Waffen. Die Frage, ob ein Krieg Zitat, schlechthin notwendig werden kann, um sich gegen einen ABC-Krieg zu verteidigen, sei hier nur gestellt. Die Antwort lässt sich aus denselben Prinzipien ableiten, die heute entscheiden, ob ein Krieg überhaupt zu rechtfertigen ist. Zitat Ende. Und diese Prinzipien waren für Pius XII. In der katholischen Lehre vom gerechten Krieg zu finden. Diese blieb ethische Richtschnur trotz aller Schrecken des modernen Krieges. Allerdings, fragt der Papst, ich zitiere, ist es nicht möglich, durch internationale Übereinkommen den ABC-Krieg zu ächten und wirksam unmöglich zu machen? Zitat Ende. Mit anderen Worten, wird der Krieg durch Diplomatie gesichert, stellt sich die Frage nach einem Atomkrieg gar nicht erst. Damit ist in der Tradition der Friedensinitiative Benedikts XV. Eine Akzentverschiebung in der Lehre vom gerechten Krieg festzustellen, indem die Sicherung des Friedens wieder stärker in den Mittelpunkt rückt. Ein Jahr später, am 30. September 1954, fragte Pius XII. Beim 8. Weltkongress der Ärzte ausdrücklich, ob der moderne totale Krieg, insbesondere der ABC-Krieg, grundsätzlich erlaubt ist. Selbst im Verteidigungsfall waren dem Einsatz von ABC-Waffen laut Pius enge Grenzen gesetzt. Er war nur möglich nach Ausschöpfung sämtlicher diplomatischer Mittel und unter Einhaltung des Völkerrechts. Erneut steht der Frieden an erster Stelle, der mittels internationaler Regelungen bewahrt werden soll. Ist ein Verteidigungskrieg dennoch notwendig, so soll er der Lehre vom gerechten Krieg folgend angemessen, also begrenzt und nicht total geführt werden. Schließt diese Formulierung einen atomaren Verteidigungskrieg nun aus? Der Papst fährt fort, ich zitiere, wenn dennoch die Anwendung dieses Mittels eine solche Ausdehnung des Übels mit sich bringt, dass es sich der Kontrolle des Menschen völlig entzieht, muss sein Gebrauch als unsittlich verworfen werden. Zitat Ende. Damit führt Pius einen neuen Aspekt in die Lehre vom gerechten Krieg ein. Die Kontrolle der Kriegsmittel durch den Menschen. Aber wann verliert der Mensch die Kontrolle über den Krieg? Ist die menschliche Kontrolle über die Atombombe angesichts ihrer ungeheuren Zerstörungskraft nicht an sich schon eine Fiktion? In diesem Fall wäre jeder Atomkrieg als unsittlich abzulehnen. In seiner Radio-Weihnachtsansprache von 1955 griff der Papst die Debatte der internationalen Gemeinschaft über die Einstellung von Kernwaffentests, über den Verzicht von Atomwaffen und über die Rüstungskontrolle auf. Angesichts der Debatten um einen Präventivkrieg oder atomaren Erstschlag trat Pius für einen Präventivfrieden zu diesen Konditionen ein. Um seine eindringliche Warnung zu unterstreichen, übte der Papst, wie es Gundlach bei der eingangs erwähnten Würzburger Tagung treffend formulierte, fast die Rolle eines Lehrers der Physik aus. Dass der juristisch gebildete Pius auch in der Kernphysik bewandert war, verwundert. Wir werden darauf zurückkommen. Die Lehre Pius XII. Zum Atomkrieg ist damit komplex. Sie bewegt sich auf einer Linie mit der traditionellen Lehre vom gerechten Krieg, die der Papst auch im Atomzeitalter weiterhin für gültig erklärt. Gerade deshalb schränkte er aber die ethische Zulässigkeit eines atomaren Verteidigungskriegs erheblich ein und verband damit den Appell zur Abrüstung und Ächtung der Atomwaffen. Diese päpstliche Doppelstrategie eröffnete Interpretationsspielräume, wie die unterschiedlichen Auslegungen Gundlachs auf der einen und Böckenförde und Spähmanns auf der anderen Seite gezeigt haben. So eindeutig, wie Gundlach die Situation darstellte, war sie also nicht. Warum trat der römische Professor dann aber vehement als alleiniger Interpret des Papstes auf?
Gundlachs Schüler Anton Rauscher behauptete wiederholt, dass Gundlach alljährlich den Entwurf für die Radio-Weihnachtsansprachen Pius XII. Verfasste. Deshalb bestand die begründete Hoffnung, dass sich diese Entwürfe Gundlachs in den neu zugänglichen Beständen aus dem Pontifikat Pius XII. Im Vatikanischen Apostolischen Archiv in Rom finden lassen würden. Für unser Thema ist die Serie Carte Pio XII, Discorsi, also Reden, einschlägig. Ist ein Entwurf für eine Ansprache überliefert, liegt dieser in der Regel maschinenschriftlich auf Italienisch vor. Darin nahm der Papst handschriftliche Korrekturen vor. Doch wie kam es zur maschinenschriftlichen Vorlage? Wer verfasste diese? Auf diese Fragen geben die Vatikanischen Akten leider keine Antwort. Immerhin lassen sich mit ihnen die letzten Arbeitsschritte rekonstruieren. Wahrscheinlich erstellte ein bisher unbekannter Mitarbeiter des Papstes auf der Basis einer ebenso unbekannten Textvorlage den italienischen maschinenschriftlichen Entwurf, den er dem Papst vorlegte. Dieser nahm seine Korrekturen vor und hielt die Ansprache. Der Text wurde dann im Amtsblatt des Heiligen Stuhls, den Acta Apostolicae Sedis, publiziert und anschließend unter anderem ins Deutsche übersetzt. Der Nachlass Gundlachs eröffnet weitere, neue Einblicke in den Entstehungsprozess prominenter Ansprachen. Unter den Dokumenten, die im Archiv der katholischen sozialwissenschaftlichen Zentralstelle in Mönchengladbach verwahrt sind, befinden sich die Entwürfe Gundlachs für die päpstlichen Radio-Weihnachtsansprachen aus den Jahren 1943, 53, 55 und 56. Diese sind mit der Schreibmaschine auf Deutsch verfasst und enthalten handschriftliche Korrekturen Gundlachs. Wir können also vier verschiedene Texte miteinander vergleichen. Den deutschen Entwurf Gundlachs, den italienischen Entwurf eines unbekannten Mitarbeiters mit Korrekturen aus der Feder des Papstes, den offiziellen italienischen Text sowie die deutsche Übersetzung desselben. Wir greifen zwei Stellen heraus, um den Einfluss Gundlachs auf die päpstlichen Aussagen nachzuspüren. Erstens zum Kommunismus und zweitens zum Atomkrieg. Betrachten wir die Stelle zum Kommunismus, so fällt auf, dass der italienische Entwurf an vielen Stellen sehr nah am deutschen Entwurf Gundlachs bleibt. Ich zitiere einmal aus dem Entwurf Gundlachs. Wir lehnen den Kommunismus als gesellschaftliches System aus Gründen der christlichen Lehre ab und haben Anlass, besonders die Gründe des Naturrechts zu betonen. Zitat Ende. Und in der deutschen Übersetzung des offiziellen Texts heißt es dann: Wir lehnen den Kommunismus als Gesellschaftsordnung Kraft der christlichen Lehre ab. Wir müssen dabei insbesondere die Prinzipien des Naturrechts unterstreichen. Zitat Ende. Betrachten wir jetzt den italienischen Entwurf dazwischen, stellen wir fest, dass der vatikanische Mitarbeiter aus einem langen Satz Gundlachs zwei kürzere gemacht hat und an anderer Stelle fügt er vielleicht noch einen Halbsatz hinzu. Wir haben gehört, liest man diese Texte hintereinander, glaubt man fast den gleichen Text zu lesen. Das sind lediglich kleine Unterschiede bei der Übersetzung. Dieser Vergleich belegt den Einfluss Gundlachs auf eine solch wichtige Passage. Schließlich war der Kommunismus nicht nur weltanschaulicher Gegner, sondern auch der Feind in einem möglichen Atomkrieg. Schauen wir uns nun eine Passage zum Atomkrieg an. Der italienische Entwurf fügt zu Beginn eine Überleitung ein, die in Gundlachs Entwurf fehlt. Es fällt nicht nur an dieser Stelle auf, dass sich der unbekannte Redenschreiber immer wieder bemühte, den Text Gundlachs etwas flüssiger zu gestalten. In dieser Passage über internationale Vereinbarungen zum Verzicht von Versuchen mit Kernwaffen, über den Verzicht auf den Gebrauch von Atomwaffen sowie über Rüstungskontrolle übersetzt der Vatikan-Mitarbeiter dann auch nicht, sondern er formuliert behutsam um, ohne die Gedanken Gundlachs zu ändern. Dazu passt, dass er am Ende diese drei Punkte über den Verzicht auf Versuche, Verzicht auf den Gebrauch und die Rüstungskontrolle nochmals prägnant zusammenfasst, was Gundlach eben nicht getan hatte. Die Rolle des Papstes bei der Korrektur ist hingegen gering. Lediglich an einer Stelle korrigierte er selbst das Wort Prove durch den passenderen Begriff Esperimenti, Versuche. In den Carte Pio XII ist direkt im Anschluss an diese Stelle eine handschriftliche Seite aus der Feder Pacellis in den maschinenschriftlichen Text eingefügt. Hierfür findet sich keine Vorlage in Gundlachs Entwurf. Dabei handelt es sich um genau jene Passage, in der, wie erwähnt, Gundlach dem Papst die Rolle des Physiklehrers zuschreibt. In Gundlachs originalem Manuskript des Vortrags sagt er, dass der Papst diese Rolle in, Zitat, peinlicher Weise, Zitat Ende, ausfüllte. Offensichtlich stimmte er mit dieser Einfügung, die nicht aus seiner Feder stammte, auch nicht überein. Wir haben hier in Münster die Berichte Pacellis ediert, die er als Nuntius, also als päpstlicher Botschafter, in München und Berlin zwischen 1917 und 1929 nach Rom sandte. Wir kennen die Arbeitsweise Pacellis also ziemlich gut. Basierend auf unserer Erfahrung aus Pacellis Nunziaturakten gehen wir davon aus, dass der Papst auch diese Physiklehrerpassage nicht selbst verfasste, sondern sich von einem unbekannten Sachverständigen vorschreiben ließ, dann eigenhändig abschrieb und dabei kleinere Korrekturen vornahm. Dem Papst fehlte schlichtweg das physikalische Grundwissen, um einen solchen Text zu schreiben. Kommen wir zu einem Fazit.
Erstens. Pius XII. Hielt an der Lehre vom gerechten Krieg fest. Wenngleich der moderne Krieg und insbesondere der Atomkrieg die traditionellen Kategorien des gerechten Krieges vor große Herausforderungen stellte. Ein atomarer Präventivschlag war zwar aus katholischer Sicht generell ausgeschlossen, nicht aber ein Verteidigungskrieg. Hier konnte es Gründe geben, die für den Einsatz von nuklearen Waffen sprachen, wenngleich dies immer die Ultima Ratio blieb. Mit der Kontrolle der Kriegsmittel durch den Menschen fügte Pius der Lehre vom gerechten Krieg einen neuen Aspekt hinzu. Allerdings gelang es ihm auch dadurch nicht, die drängenden Fragen zu lösen. Neben der moraltheologischen Beurteilung setzte Pius zugleich aber auf ein politisches Engagement, um einen Präventivfrieden mit Hilfe einer internationalen Friedensordnung und der Ächtung von Atomwaffen zu erreichen. Gerade weil der Papst die atomare Bedrohung mit den tradierten Kriterien des gerechten Kriegs bewertete, kritisierte er zugleich den modernen Krieg. Eine vollkommene Absage konnte und wollte er aber nicht erteilen. Zugleich ist eine Rückkehr zum Kernbestand der Lehre vom gerechten Krieg erkennbar. Wie in der ursprünglichen Traditionslinie von Augustinus und Thomas von Aquin setzte der Pacelli-Papst den Akzent mehr auf die Bewahrung des Friedens als auf die Rechtfertigung des Krieges. Diese päpstliche Doppelstrategie barg eine Ambiguität, die sich in den unterschiedlichen Interpretationen niederschlug. Im Streit zwischen Gundlach und Böckenförde bzw. Spähmann fokussierte sich ersterer stärker auf die sozialethische Grundsatzfrage nach der Kriegsrechtfertigung, während die beiden letzteren die Äußerungen des Papstes mit seiner realen Friedenspolitik in Einklang zu bringen versuchten, woraus sie eine generelle Ablehnung des Atomkriegs ableiteten. Zweitens, Gundlach trat als vehementer Erklärer der Lehre des Pacelli-Papstes auf, weil er die Rezeption der päpstlichen Texte, an denen er selbst mitgearbeitet hatte, dadurch steuern wollte. Er trug damit nicht nur zur Plausibilisierung der dort vertretenen Position bei, sondern er wollte den Text auch so verstanden wissen, wie er selbst ihn im Entwurf intendiert hatte. Ihm ging es nach dem Tod Pius XII. Nicht nur um das Erbe des Papstes, dem er treu gedient hatte, sondern auch um sein eigenes. Drittens. Gundlach arbeitete dem Papst mit seinen Entwürfen für Ansprachen nachweislich zu. Er nahm für Pius XII. Eine wichtige Rolle als Sachverständiger in sozialethischen und politischen Fragen ein. Viertens. Im Nachlass Gundlach konnten 4 Entwürfe für Weihnachtsansprachen nachgewiesen werden, wodurch die entsprechende Behauptung Rauschers zumindest teilweise bestätigt werden kann. Damit kann ein weiterer Faden im Netz der jesuitischen Berater Pius XII. Entknotet werden. Selbstverständlich wüssten wir gerne, wer außerdem in den Entstehungsprozess involviert war. So liegt etwa eine Denkschrift im Nachlass Gundlachs, in der sein Mitbruder Franz Hürth, über den unser Kollege Matthias Dauf-Ratzhofer gearbeitet hat, aus moraltheologischer Perspektive die Frage der Rechtfertigung des Atomkriegs diskutiert. Wagen wir einen Ausblick und fragen, wie man Methoden der Digital Humanities für die Rekonstruierung der Genese päpstlicher Texte fruchtbar machen kann. In den nächsten Tagen werden wir unterschiedliche Tools testen, die uns hoffentlich dabei helfen werden, verschiedene Versionen eines Textes in einer Sprache miteinander zu vergleichen. Also etwa den Entwurf Gundlachs mit der deutschen Übersetzung des offiziellen Textes. Diese Werkzeuge werden dazu beitragen, die Analyse langer Texte deutlich zu beschleunigen. Der Vergleich von Gundlachs deutschem Entwurf mit dem italienischen Entwurf stellt die Digital Humanities noch vor große Herausforderungen. Schließlich handelt es sich dabei nicht nur um eine Übersetzung, was bereits anspruchsvoll genug ist, sondern gleichzeitig um eine Überarbeitung. Wir haben es an den Beispielen gesehen. Wir sind gespannt, welche Entwicklungen wir hier in den nächsten Jahren erwarten können.